Was glaubst du denn?
Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Was glaubst du denn? Wir suchen Antworten auf Fragen von heute in Heiligen Schriften. Und beim letzten Mal haben wir uns mit dem historischen Jesus auseinandergesetzt. Wir, das sind
Jutta Lehnert
und Katrin Wolf. Jutta, du bist Theologin und hast uns beim letzten Mal so ein bisschen näher gebracht, dass wir, glaube ich, einiges aufräumen müssen, da wir über den historischen Jesus sehr wenig wissen. Trotzdem wissen wir natürlich, und damit möchte ich springen in die Situation der Kreuzigung, da wissen wir ja plötzlich sehr detailliert, sehr viel, was angeblich passiert ist. Du hast gesagt, es sind Bilder, die erzählt werden. Sie werden in den Evangelien erzählt und wir wollen heute mal zu Markus springen. Wir haben die Einzelnen ja schon mal vorgestellt. Markus hat im Jahre 70 geschrieben und wie war die Situation überhaupt, in der er sich befand und warum er dann eben diese Bilder kreiert hatte, die er kreiert hat?
Von Markus müssen wir ausgehen, dass er tief traumatisiert ist über die Ereignisse, die damals in Jerusalem und im gesamten palästinischen Raum stattfanden, denn die Truppen des Vespasian hatten mittlerweile, Vespasian war der damalige Heerführer und spätere römische Kaiser. Er hat den Heerzug von Galiläa aus in Richtung Jerusalem laufen lassen und das war ein mordender, brandschatzender Heerzug des römischen Heeres auf Jerusalem hin. Also Dörfer platt machen, Menschen wahllos ermorden, in Zwangsarbeit nehmen und so weiter. Und hat das dann nachher an seinen Sohn, als er zum Kaiser ausgerufen wurde, hat er die letzten 2 Jahre dieses Feldzuges dem Titus, seinem Sohn, überlassen. Und der hat dann nachher die Stadt Jerusalem platt gemacht.
Und warum ist das da plötzlich so eskaliert? Wir haben ja vorher eigentlich immer eine Situation, also die Römer sind da schon als Besatzer, aber sie haben ja doch eine gewisse auch Religionsfreiheit, glaube ich, gelassen. Und also warum ist das so eskaliert?
Es gibt ein Problem und das ist nicht immer historisch so bewusst, aber es gibt ein Problem, dass es jüdische Gruppierungen gab, die sehr religiös fanatisch waren. Ja, Zeloten zum Beispiel, Sikarier, die haben heimlich römische Soldaten ermordet mit einem Dolchstoß. Deshalb Sikarier, das ist der Dolch, den sie in der Hand hatten, heimlich aus dem Gewand schnell einen römischen Soldaten um die Ecke erstechen. Oder auch richtige Aufstände. Und dann gab es eben in Jerusalem, kurz vor dem Jahr 69, haben sich ganz besonders fanatisierte jüdische, heute würde man sagen Taliban, so kann man wirklich sagen, in der Stadt Jerusalem und im Tempel verschanzt als Ort des Widerstands gegen die römische Besatzung. Und das konnten die Römer natürlich nicht durchgehen lassen. Also Titus hätte normalerweise den Tempel verschont, denn der Tempel war ja ein Wunderwerk in der Antike, der glänzt in seinem Marmor in der Abendsonne. Das war ein wunderbares Gebäude, nicht? Aber die hatten sich halt verschanzt in diesem Tempel und haben auch gemeint, auch aus religiösen Gründen, denn sie haben gemeint, der Prophet Elia komme vom Himmel und würde sie vor der römischen Besatzung retten. Voraus ging allerdings auch eine 2-jährige Belagerung der Stadt mit ganz schrecklichen Hungerszenen. Also die kann man bei dem jüdisch-römischen Schriftsteller Flavius Josephus nachlesen. Also schreckliche Hungerszenen, das heißt, man kann es kaum sagen, aber angeblich habe eine Mutter sogar ihr Kind gegessen. Das ist wahrscheinlich tendenziöse Geschichtsschreibung, aber es muss zu ganz schrecklichen Szenen gekommen sein in der Stadt.
Okay, also das war die Grundsituation und Jesus war dann...
Jesus war schon 40 Jahre tot.
Ja, aber bei Markus wird das... Okay, wir sind im Jahre 70, Markus erzählt, wir springen in die Situation der Kreuzigung. Also, die Römer sind eskaliert.
Ja, und der Tempel wurde niedergebrannt, der Tempelschatz wurde geraubt, also mit all den wertvollen Dingen, denn der Tempel war ja, wie Jesus ja schon bemerkt hat, eher eine Schatztruhe des jüdischen Volkes. Er war voll mit Gold und mit Besitztümern. Der war praktisch eine Bank, so kann man auch sagen. Und die Sache ist jetzt, was Markus jetzt mit seiner Erzählung macht. Also er ist traumatisiert vom Fall der Stadt Jerusalem und von der Ermordung, kann man auch sagen, des Tempels, von dieser riesigen Gewalt. Und er verbindet nun, wenn er das Evangelium erzählt, verbindet er das Schicksal Jesu, also die Kreuzigung, verknüpft er ganz genau mit dem Fall der Stadt Jerusalem. Die zwei Erzählstränge verbindet er in seiner Geschichte miteinander. Also das ist ganz deutlich spürbar in seinem Evangelium, dass also diese zwei Hinrichtungen oder diese zwei Gewaltakte, dass er die miteinander, also Jesus stirbt praktisch mit seinem Volk und das Volk stirbt mit diesem Jesus.
Das ist kompliziert, wirklich. Das musst du uns ein bisschen genauer erklären. Also ich verstehe, Markus ist traumatisiert und möchte letztendlich etwas schreiben, was den Menschen sagt, auch wenn jetzt hier dieser Mord passiert ist, wie bei Jesus der Kreuzigung, wie jetzt hier beim Tempel, so könnt ihr doch Hoffnung haben. Es wird etwas geben nach dieser Zerstörung, es wird Leben nach dem Tod geben, kann ich mir das so übersetzen?
Ja, also so ganz vollmundig kann der Markus das nicht sagen, denn als er schreibt, ist Jerusalem ein Trümmerhaufen und niemand würde denken, dass das nochmal auferstehen würde, dass das nochmal lebendig würde. Was aber die größere Bedrohung für Markus ist aus dieser Gewaltgeschichte, man könnte diesen Jesus, diesen friedliebenden Jesus mit seinen neuen Wegen, den könnte man vergessen oder der könnte in der Depression versinken. Das ist der Grund, warum er ihn wieder erzählt. Ja, das ist der Anstoß. Er sagt, der Einzige, der überhaupt noch helfen kann jetzt, ist Jesus. Also sich an ihn zu erinnern, sich an ihm aufzurichten, die Gruppen zu behalten, die Gruppen weiterzubilden, sozusagen, das ist der Grund, warum er das erzählt. Und deshalb lässt er den Jesus wirklich das Leiden der Stadt Jerusalem miterleben. Also an der Seite der Stadt stirbt Jesus, aber er steht auch auf wieder und lebt wieder, aber nicht vollmundig, sondern am Schluss des Evangeliums ergeht ja ein Auftrag, nicht die Frauen am Grab werden ja beauftragt, geht zurück nach Galiläa und fangt wieder mit der Bewegung an, die ihr kennengelernt habt, schöpft neuen Mut. Er geht euch voran, so heißt es dann. Er ist schon da und wartet auf euch und es wird wieder Leben daraus entstehen. Aber das zart erzählt, also nicht mit so großen, dicken Worten, sondern eher eine verhaltene Zuversicht, eine kleine Zuversicht, dass aus diesen Steinen doch nochmal eine kleine Pflanze wachsen kann.
Der ist ja die Sprache sowieso immer so ganz wichtig, der Evangelien. Ist das eben auch, würdest du denken, dass da innere Bilder erzeugt werden, eben wie genau da diese Hoffnung, verliert die Hoffnung nicht, richtet euch auf, dass das eine Sprache ist, die eben nicht eher in die Vernunft geht, sondern viel tiefer und dass sie deswegen auch so überzeugend bis heute ist?
Ja, die Sprache es ist eine Sprache der Wahrheit, nicht der Wirklichkeit. Also wir müssen unterscheiden zwischen was ist wirklich geschehen und was will die Sprache uns aber über die tiefere Wahrheit dieses Jesus sagen.
Ja. Okay, Moment, jetzt hast du natürlich da einen rausgehauen. Da wollen wir dann doch nochmal genau. Also du sagst, Wirklichkeit und Wahrheit sind zwei Paar Schuhe.
Ja.
Meinst du damit? Also mach das mal konkret.
Also die Wirklichkeit wäre eine rein historische Beschreibung. Also ich würde dann sagen, in Jerusalem sind 3000 Menschen gekreuzigt worden. Ja, also das ist eine platte, wie heute Kriegsberichterstattung.
Aber es wäre ja auch wahr.
Es wäre gleichzeitig auch wahr. Aber die tiefere Wahrheit ist zu sagen, so gewalttätig können Menschen sein, aber das ist nicht das einzige Wort, was wir über Menschen sprechen. Wir sprechen gleichzeitig mit diesem Jesus auch in der Tiefe an, dass das nicht das letzte Wort ist. Wir sprechen auch an, dass die Gewalt zwar herrscht, aber sie behält nicht das letzte Wort, sondern aus einem tiefen Tod kann auch gleichzeitig wieder Hoffnung erwachsen. Also diese tiefe Wahrheit, die versucht der Markus zu erzählen. Deswegen bleibt er bei der Hinrichtung des Jesus nicht stehen. Also er könnte ja auch mit dem Kreuz enden oder mit dem Grab. Er könnte ja sagen, so, der Jesus ist Stein vor die Tür gerollt und Schluss aus mit ihm, nicht? Sondern er erzählt mit der Geschichte eine tiefe Wahrheit, dass das nicht das letzte Wort ist.
Aber gerade wenn wir jetzt in heutigen Zeiten zwischen Wirklichkeit und Wahrheit unterscheiden wollen oder für uns vielleicht darin auch ein Wegweiser, also wie kann ich mich selber einstimmen, dass ich nicht bei der Wirklichkeit hängen bleibe, sondern versuche, in die Wahrheit zu kommen?
Die Wirklichkeit ist zu oberflächlich, von der Oberfläche her betrachtet. Es gibt immer eine andere Möglichkeit. Vielleicht muss ich auch sagen, wir müssen unseren Möglichkeitssinn schulen. Wir haben einen Wirklichkeitssinn, also die Augen, die Ohren, alles, was wir wahrnehmen, ist Wirklichkeitssinn. Aber wir haben auch einen Möglichkeitssinn, also die Welt, in der Welt, wie sie jetzt ist, uns eine andere Welt so sehr herbeizuwünschen, dass wir die Kraft haben, an dieser Welt auch zu arbeiten. Also wenn ich den Möglichkeitssinn nicht pflege und wenn ich ihn nicht habe, dann ist diese Welt, so wie sie gerade ist, für mich fertig. Dann gerade ich natürlich in Depression. Also wenn ich denke, das lässt sich nicht ändern. Ich muss immer die Möglichkeit, die andere, die gute Möglichkeit in dieser Welt mitsuchen und mitsehen. Und das ist die Wahrheit, ja, dass die Welt, so wie sie ist, nur ein Bild dieser Welt ist. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, die Welt zu denken und zu schaffen, natürlich auch zu schaffen.
Ja, und das ist, glaube ich, auch das Schöne und Wunderbare eben im Glaube, dass er diese Möglichkeiten parat hat, dass er einen auch einlässt, aber man muss sich auf den Weg machen.
Vielleicht sagen wir nicht Glauben. Glaube ist so ein dickes Wort und dann denkt jeder nur Kirche und Beten und sowas. Das Wort Pistis in Griechisch heißt Vertrauen.
Pistis?
So ist das Wort. Es wird immer mit Glauben übersetzt, aber Glaube klingt dann eher so Dogma und Glaubenssatz und so. Es geht darum, dass ich dieser Möglichkeit der anderen Welt vertraue, dass ich mir zutraue, dass die Welt anders sein kann und dass es die Welt Gottes ist. Ja, dass ich sage, nein, die Welt ist nicht nur so, wie sie jetzt sich uns darstellt, sondern sie hat die Möglichkeit, ganz anders zu sein, so wie Gott sie sich gewünscht hat. Und das Vertrauen hat auch was mit dem Wort Treue zu tun. Im Englischen ist das auch eher true und truth gleich. Im Deutschen hört man das nicht so raus. Aber Vertrauen heißt, dieser Idee, diesem Gedanken und auch dieser tiefen Wahrheit treu zu bleiben. Also die nicht aufzugeben, hieße das. Das wäre Glauben, in dem Sinn, dieser Idee treu zu bleiben. Das ist ein schöner aktiveres Wort als ja, Glauben, ja. Was ja eher so Glaubenssätze.
Ja, und genau, das ist so belegt von vielem. Also wunderbar, Vertrauen und Treue, das nehmen wir mit in die nächsten Tage. Es ist ganz wunderbar, danke dir sehr dafür. Und beim nächsten Mal werden wir uns mit den Frauen um Jesus beschäftigen, denn du hast das eben so anklingen lassen und das da sind wir natürlich super neugierig drauf. Bis dahin.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.